Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom Allmäu über die dumme Dunsel bis zum Urrumbel. Im Dialekt schimpft sich's einfach besser. Das zeigt ein Schimpfwörterbuch, das Andrea Schomburg gemeinsam mit dem Illustrator Nikolaus Heidelbach gemacht hat. Und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Und seit 10 Uhr, Sie haben es ja in den Nachrichten gehört, wird in Klagenfurt am Wörthersee um die Wette gelesen, um den Ingeborg-Bachmann-Kreis. Die ersten Kandidaten sind schon dran und werden auch im Fernsehen übertragen und wir hören mal kurz rein.
20, die Juryvorsitzende, sie ist freie Kritikerin, schreibt in vielen deutschen Medien und organisiert und moderiert Kulturveranstaltungen. Ein wichtiges Kriterium für sie, für
jede Texte. Sind noch die Begrüßungen und wir werden das weiter verfolgen und heute im Lauf der Stunde auch live aus Klagenfurt berichten, wie es da so zugeht. Hutri-Wutri, das klingt doch schon so wie das, was damit gemeint ist. Ein unkonzentrierter, unruhiger, schussliger Mensch. Genau wie ich bei der Schlammbambel direkt die schlampige Wirtschafterin vor mir sehe. Und am liebsten würde ich jetzt eigentlich das ganze Buch vorlesen. So viel Spaß machen die Schimpfwörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Illustriert von Nikolaus Heidelbach und zusammengestellt von Andrea Schomburg, Lyrikerin mit eigenem Kabarettprogramm und Autorin zahlreicher Bücher, auch für Kinder. Und ich freue mich, dass sie jetzt ist. Hallo, herzlich willkommen, Andrea Schomburg.
Ja, vielen Dank, dass ich in der Sendung sein darf.
Bei Ihnen fängt es mit der Oma an, im Vorwort, die auf Thüringisch geschimpft hat. Könnten Sie es nachmachen, das Wort?
Ja, komm her, du Sauigel. Und ich kann es nämlich deswegen nachmachen, weil ich im Rahmen dieser Recherche und dieses Erlebnisses tatsächlich in Suhl angerufen habe, in der Stadtverwaltung. Und ich habe einen unglaublich netten Mitarbeiter an der Strippe gehabt, der mir das erklärte.
Mir fiel dann auch meine Oma ein, die hat auf Fränkisch, obwohl sie sonst viel Wert auf gute Manieren gelegt hat, aber hat sie manchmal du Säumensch gesagt. Aber das klingt eigentlich ganz nett, finde ich. Ist Schimpfen im Dialekt irgendwie freundlicher?
Ich finde das unglaublich viel netter. Denn es hat ja sowas Lautmalerisches und es hat ja wirklich auch sowas Lustiges. Und eigentlich war das der Ansatz, nicht weil ich Schimpfen als solches so gut finde, eigentlich im Gegenteil, aber diese Schimpfwörter, die sind einfach so lustig und heiter und manchmal so absurd und so lautmalerisch, eben im Dialekt, dass ich dachte, Mensch, das ist einfach schön.
Sie sagen lautmalerisch, ich habe es ja auch schon gesagt, Schlammbambel. Ich finde, da klingt die Schlamperei gleich so mit, ne? Oder bei Bissgurn für eine zänkische Person. Ja. Wobei, das ist ja irreführend eigentlich, die Bissgurn. Da denkt man an so eine bissige Gurke, schreiben Sie dann im Text. Ja. Aber das ist ja ganz was anderes.
Ja, die Bissgurn, das ist eigentlich ein altes böses Pferd, das auch bissig ist. Aber tatsächlich habe ich im Rahmen meiner Feldforschung in Berlin, bin ich auf eine fränkische, oberfränkische Dame gestoßen, die mir das Wort Bissgurke, wirklich als Gurke, mitteilte und sagte, das wäre so eine zänkische Person. Also diese Bissgurn hat in volksetymologischer Erklärung dann oft den Weg zur Bissgurke genommen.
Haben Sie denn da viel so Überraschungspakete gefunden, wo man irgendwie sich was ganz anderes eigentlich denkt und dann ist der Wortstamm irgendwie ganz was anderes?
Das kann ich so generell gar nicht sagen. Es gibt Schimpfwörter, die man sich eigentlich nicht vom Klang Hollebobbel oder Haiopai oder auch Jükradieschen. Das sind ja Dinge, die man eigentlich nicht vom Wortstamm sich erklären kann. Und das war auch die Idee. Eigentlich war eins der Auswahlkriterien, man soll sich das eigentlich nicht vom Hochdeutschen erklären können, erschließen können, damit der Überraschungseffekt auch größer ist.
Und wie haben Sie dann recherchiert? Es gibt ja so Schimpfwörterbücher auch für verschiedene Dialekte. Ich habe bei mir auch noch mal geguckt. Ich habe das hessische Schimpfwörterbuch. Ja. Haben Sie sowas? Aber Sie haben offenbar auch mit Leuten direkt gesprochen.
Ja, also ich habe einerseits natürlich diese vielen Schimpfwörterbücher und überhaupt Dialekt Wörterbücher zur Gänze durchgesehen. Und in diesen Dialektwörterbüchern war dann auch irgendwann mal ein Schimpfwort. Und teilweise habe ich das also als in haptischer Form, als wirklich als Buch oder online. Und in Berlin war ich in einer Sondersituation, weil die Berliner Schimpfworte sind weitgehend bekannt. Falscher 50er, Troller, so zum Beispiel, das kennt man. Und dann bin ich durch Berlin gegangen und habe Menschen angesprochen. Und habe eben diese Bissgurke, zum Beispiel ist mir gesagt worden, eine Blumenhändlerin hat vorgeschlagen, Kackbratze. Das ist ja jetzt nicht ganz typisch berlinerisch. Eine ganz furchtbar nette Jungsgruppe, die haben gesagt, wir sagen immer Hundebengel zueinander. Aber es war ja auch kein Dialekt. Mhm. Und das war nicht immer so ergiebig, diese Feldforschung. Aber es war einfach wahnsinnig nett. Und die Leute sind so hilfsbereit.
Und die aktive Dialektbeherrschung, die geht ja schon seit langem zurück. Also viele können noch passiv Dialekt verstehen, aber Forschungen nach weiß man eben, dass immer weniger auch Dialekt sprechen. Das hat sich wahrscheinlich auch bemerkbar gemacht, dass sie dann eher bei alten Leuten vielleicht noch fündig geworden sind, die sich noch an was aktiv erinnern.
Ja, ich habe ja halt nur in Berlin diese Feldforschung betrieben. Und da waren auch die Älteren, die kannten Wörter, aber das waren eben diese Berliner Schimpfwörter, die man kennt. Und deswegen, man muss aus einem Erlebnis das an Freude zuzeln, was diese Situation hergibt. Und wenn es eben nicht ein tolles Schimpfwort ist, dann eine nette Begegnung.
Oder jemanden fragen. Da haben Sie auch ein tolles Beispiel aus den Buddenbrooks von Thomas Mann, wo die Toni, die hat ja in Münchner Gatten, wer sich noch erinnert, und den verlässt sie ja dann von einem Tag auf den anderen, weil er ihr ein Wort nachruft, das sie niemals wiederholen würde. Nachher passiert es ja dann doch. Aber Thomas Mann kannte das auch nicht.
Nee, der kannte das auch nicht. Und der hat seinen sehr viel jüngeren Bruder gefragt. Und der war mittlerweile so ein richtiger Münchner Lausbub. Und Thomas Mann hat den gezielt gefragt, welches Wort würde eine feine norddeutsche Dame umgehend aus dem Haus treiben? Und da hat dieser Viktor Mann nach einigem Nachdenken gesagt, geh zum Divi, Sauluder Dreckatz.
Und das können Sie gut nachmachen.
Ich liebe diese Szene. Das ist einfach toll.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Thomas Mann versucht hat, das auszusprechen. Wahrscheinlich schwierig, denn das ist ja auch interessant. Also ich kann jetzt bei Ihrem Buch, kann ich auf Anhieb die hessischen Wörter verstehe ich, die bayerischen auch, als österreichisch auch. Aber bei anderen, muss ich sagen, brauche ich da eine Weile. Das gehört auch dazu. Man muss auch eigentlich den Dialekt kennen.
Total. Also ich bin ja bei Köln aufgewachsen und ich hatte eine unglaubliche Affinität sofort zu den rheinischen Schimpfwörtern oder auch zu den im Ruhrpott, weil das kannte ich so von Jürgen von Manger. Und am liebsten hätte ich ein Buch nur darüber geschrieben. Mhm. Und andere Schimpfwörter, die musste ich mir erstmal von der Aussprache erschließen. Zum Beispiel das U-Rumbel.
Ja, das habe ich hier auch offen liegen, weil mir das so gut gefällt.
Das ist ja so ein Elefant im Porzellanladen. Und da hätte ich jetzt spontan, das hätte ich Urumbel ausgesprochen.
Urumbel.
Ja, und das ist eben hessisch und das wird Urumbel
ausgesprochen. Mit langem U, Urumbel.
Mit langem U, ich habe es auch extra.
Also ich finde, man merkt da aber was ja Schimpfen an sich auch hat und was man oft vergisst, dass das ja was total Spielerisches ist. Ja. Also Kinder zum Beispiel, die fangen ja eigentlich an, sobald sie überhaupt der Sprache mächtig ist, sich so Fantasieschimpfwörter auszudenken. Ja. Das ist ja eigentlich so, ein Freud hat ja auch gesagt, der Erste, der ein Schimpfwort benutzt hat, ist eigentlich der Begründer der Zivilisation.
Ja, ist das nicht wunderbar? Der hat eben keine Waffe mehr benutzt, sondern der hat den Gegner vernichtet praktisch oder zu vernichten versucht durch die Sprache. Und deswegen haben ja Schimpfwörter, man ist ja geneigt zu denken, das ist was ganz Aggressives und Böses. Und wenn man sich die Shitstorms manchmal im Internet anguckt, dann kann man ja gar nicht weiterlesen, weil es so schrecklich ist. Aber eigentlich ist es was tendenziell Gutes. Und es hat eben was Spielerisches und wirklich Lustiges. Und alles kann Schimpfwort sein. Ich erinnere mich an eine Erzählung aus unserer Familie. Da hat meine Schwägerin als Kind Flüchtling aus Berlin in einem schleswig-holsteinischen Dorf die Dorfkinder verbal vernichtet, indem sie sagte, du blödes Plusquamperfekt. Das kannte halt keiner. Was ihr den Sieg verschafft hat, war nicht, dass sie Hochdeutsch sprach, sondern dass sie ein böses Wort kannte, das niemand sonst kannte.
Ich habe eine Freundin, die Künstlerin Inke Günther, die stickt Schimpfwörter auf so Büttenpapier mit rosa Garn. Und die sagt, hat sich schon über tausende von Exemplaren, die sind alle wunderbar einsortiert. Und sie sagt, wenn sie schlechte Laune hat, dann geht sie einfach her und stickt ein paar Schimpfwörter, dann geht es ihr gleich besser. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das total nachvollziehen, weil Schimpfworte an sich sind wirklich oder sind potenziell wirklich lustig. Und die Inke Günther, die macht sich natürlich auch hier eine völlige und sehr lustige Inkongruenz zunutze. Denn dieses Sticken hat ja sowas ganz Feines, Damenhaftes, Altmodisches. Und die Schimpfwörter, die sind so ein bisschen grob schlechtig. Und sie kombiniert das. Und das hat ja eine Komik, die hinreißend ist.
Und bei Ihnen aber auch. Ich meine, Sie haben ja diesen wunderbaren Illustrator, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, Nikolaus Heidelbach. Das ist ja an sich schon ein Genuss, diese Bilder anzuschauen. Wie haben Sie denn da so zusammengearbeitet?
Also tatsächlich hat der Verlag dankenswerterweise den Nikolaus Heidelbach gefunden und beauftragt. Ich kannte den vorher gar nicht. Und dann habe ich ihm als erstes, was mir einfiel, was ich schön fand, den Text zu Jückradieschen geschenkt.
Was nicht ist geschenkt, das nochmal? Sagen Sie es nochmal kurz dazu.
Genau, das Jückradieschen ist ein kölsches Schimpf, eine kölsche Bezeichnung für eine agile, lebens- und liebeslustige Frau, die immer auf Jück ist, also immer unterwegs, wie es auf Rheinisch heißt, und manchmal eben auch gerne so auf der Suche, auch nach einem neuen Abenteuer, so. Und den Text habe ich ihm geschickt und er hat sofort gekontert mit einer hinreißenden Skizze, die jetzt im Buch ausgeführt ist. Wir sehen also diese junge, lebensfroh aussehende, energisch einherschreitende Frau auf ihren hohen Hacken und die hat Radieschen. Die hat eine Kopfbedeckung auf, die sieht halt aus wie ein Radieschen, wie eine Radieschenwurzel. Und im Hintergrund ist die Kölner Silhouette. Also der ist so genial.
Es ist wirklich schön anzusehen und wir beide schimpfen ab jetzt nur noch im Dialekt.
Aber hallo, aber genau so machen wir es.
Andrea Schomburg, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren in Deutschlandfunk Kultur. Danke für dieses Gespräch.
Danke Ihnen, es war richtig, richtig schön. Danke.
Und das Buch Schimpfwörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt, mit Illustrationen von Nikolaus Heidelbach, ist beim Dumont Verlag erschienen und es kostet 20 Euro. Die drängenden Fragen unserer Zeit, aber auch mal überraschend Entlegenes, all das spiegelt sich in unserer Sachbuch-Bestenliste, die gerade frisch aus dem Druck gekommen ist für den Monat Juli. Und Jurorin Susanne Billig stellt zwei Bücher vor, die sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen.
Der kanadische Sachbuchmeister, muss man schon sagen, John Vaillant, ist ja bekannt dafür, dass er ein einzelnes Phänomen hernimmt. Ein Baum, ein Tiger oder hier ein Feuer. Und daraus entwickelt er dann so eine fesselnde Geschichte mit einem großen übergeordneten Thema. Hier erzählt er von einem riesigen Feuer 2016 in Kanada. Das hat eine ganze Stadt verschlungen und ein eigenes Wettersystem mit Orkanen und Blitzen erzeugt. Klar, das übergeordnete Thema, menschengemachte Klimakatastrophen, die Feuer als die Bestien der heutigen Zeit. Interessanterweise haben wir auf der Sachbuch-Bestenliste auch die Graphic Novel Ducks, 2 Jahre in den Ölsanden. Die spielt 10 Jahre vorher genau dort in Kanada, in den Ölsandfördergebieten, wo es dann so furchtbar gebrannt hat. Die Zeichnerin hat selbst dort gearbeitet in so einer entfremdeten Maschinen-Moloch, Frauenfeindlichkeits-Männerwelt, in der sie als junge Frau fast untergeht. Das ist ein sehr eindringliches und eben auch wieder sehr persönlich erzähltes Buch.
Susanne Billig über zwei Titel, die es auf unsere Sachbuchliste, Sachbuchbestenliste im Juli geschafft haben. Das ist einmal von John Vaillant, Die Bestie, wie das Feuer von unserem Planeten Besitz ergreift, und Kate Beatons Graphic Novel Ducks, 2 Jahre in den Ölsanden. Das waren jetzt natürlich nur zwei Titel, aber die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Heizungen sind gerade ein großes Thema und das hätte man sich vor kurzem auch nicht vorstellen können, dass man darüber tatsächlich in geselligen Runden anregende Gespräche führen würde. Aber klar, die Energiewende hat die Heizung nach vorne gebracht und das Buch, über das wir jetzt sprechen, das scheint irgendwie wie gemacht zu sein dafür. Der Held und seine Heizung, Brennstoffe in der Literatur von Susanne Stephan, und für uns gelesen hat das Buch Wolfgang Schneider. Herr Schneider, das klingt ja wirklich wie das Buch zur Stunde, aber ich habe mich erstmal gefragt, ob Heizungsfragen ernsthaft ein Thema in der Literatur sind, da kommt man gar nicht so gleich drauf.
Ja, also im Durchgang durch die Jahrhunderte zeigt sich dann doch, dass das ein großes Thema ist. Der Mensch sei ein heizungsbedürftiges Wesen, das hat der Waldgänger Henry David Thoreau gesagt. Und das gilt noch verstärkt für Schriftsteller. Also schon die Urszene der Literatur ist ja das mündliche Erzählen von Geschichten in einem Kreis, der sich um ein wärmendes Lagerfeuer oder später eben um den knisternden Kamin versammelt. Flamme und Fiktion, das gehört offenbar irgendwie zusammen. Und ob bei Theodor Storm oder Fontane, in H.G. Wells Zeitmaschine oder bei Harry Potter, die Literatur ist voller Kaminszenen und seit je haben die Schriftsteller über ihre Öfen reflektiert.
Und offenbar nimmt die Autorin da sich eben die Jahrhunderte der Literaturgeschichte vor. Wen guckt sie sich denn da so alles an? Was für Autoren tauchen da auf?
Also es sind sehr viele Autoren. Rilke ist ihr besonders wichtig. Der war ja immer auf der Suche nach einem ruhigen und vor allem auch gut beheizbaren Arbeitszimmer. In seinen Werken findet Stephan starke Bilder für das, wie sie sagt, untergründige Wirken der Brennstoffe. Auch in Rilkes Briefen ist viel von kalten Zimmern, von schlechter Kohle und rauchenden Öfen als Verhinderung der literarischen Arbeit die Rede. Dann gibt es zum Beispiel auch ein Kapitel über Emile Zola, der ja mit Germinal den berühmtesten Roman über den menschenverschleißenden Kohlebergbau geschrieben hat und dann übrigens selbst durch den Dunst eines Kohlefeuers starb, weil der Schornstein seines Hauses verstopft war, erlitt er eine Kohlenmonoxidvergiftung. In Zusammenhang mit Melvilles Moby Dick, dann gerät wiederum der wichtigste flüssige Brennstoff vor der Ära des Erdöls in den Blick, der Waltran. Also Melville wollte seine Zeit über ihre martialische Schlüsselindustrie und ebenso eine Formel von Stephan über ihr energetisches Unbewusstes aufklären.
Was wurde denn früher so in Brennstoffsachen debattiert? Worum wurde da gestritten?
Ja, also im 19. Jahrhundert, da gab es zum Beispiel eine Debatte um den geschlossenen Eisenofen. Damals eine technische Errungenschaft, aber der Schriftsteller Nathaniel Hawthorne, der beklagte als Liebhaber eben des stimmungsvollen Kaminfeuers den Siegeszug des freudlosen Ofens, in dem das Feuer so eingesperrt sei, hinderte ihn natürlich nicht, sein Haus mit modernen Öfen zu bestücken, weil die Rauchentwicklung weniger war. Ein großes Thema war dann immer der enorme Holzverbrauch. Schon Lichtenberg hat von einem ewigen Krieg gegen die Wälder gesprochen. Fontane beschreibt, wie die wachsende Großstadt Berlin ganze Brandenburger Wälder verheizt hat. Novalis, im Hauptberuf Salinenassessor, der hatte den hohen Brennstoffbedarf bei der Salzgewinnung zu sichern. Und der plädierte als einer der ersten so um 1800 für die Nutzung von Braunkohle als günstigem Holzersatz. Also das Verbrennen der unterirdischen Wälder, also der fossilen Kohle, das erschien als waldschonende Alternative damals.
Jetzt gibt es ja bestimmt verschiedene Brennstoffe. Ein paar, Sie hatten ja schon den Kamin genannt. Das kann man sich sofort vorstellen, dass das so literaturtauglich ist. Unsere Fernwärme oder die Zentralheizung eher nicht. Was ist denn so besonders literaturgeeignet an Brennstoffen?
Ja, also es ist schon so, je sicherer und selbstverständlicher die Versorgung, desto weniger gerät sie offenbar überhaupt ins Blickfeld der Literatur. Das Öl fließt, es heizt die Wohnung, es ermöglicht globale Mobilität, es gerinnt zu Kunststoffen und Kunstfasern, ist also allpräsent, aber es kommt in der Literatur dennoch nur ganz wenig vor. Erstaunlicherweise hat in der Literatur der DDR, wo eben die Versorgungslage schwieriger war, dieses Brennstoffmotiv eine viel größere Bedeutung. Kann man sich ja vorstellen, das Schleppen der Kohle, das Feuermachen, das Motiv der Asche, die Luft- und Umweltverschmutzung, die aufgerissenen Landschaften des Braunkohletagebaus, das sind sinnliche und sehr erzählbare Erfahrungen und die werden eben auch zu Sinnbildern gesellschaftlicher Stagnation in vielen Werken des Ostens, etwa bei Wolfgang Hilbig, der ja sogar hauptberuflich Heizer war. und dem Stefan auch ein eingehendes Kapitel natürlich widmet.
Und haben Sie jetzt nochmal einen neuen Blick auf die Werke der Literatur, die da genannt werden, die Sie vielleicht auch schon kannten, gewonnen durch diese Sichtweise, quasi durch die Kohlentrage auf die Bücher zu gucken?
Naja, manches sieht man also nach der Lektüre wirklich anders. Zum Beispiel Goethes berühmtes Gedicht Wanderers Nachtlied, über allen Gipfeln ist Ruhe. Da fügt Stefan so eine Zeichnung aus der damaligen Zeit an, die zeigt, dass diese Gipfel eben, wo Goethe das geschrieben hat, entwaldet waren bis zum Horizont. Und auch die Waldeslust der Romantik, die sieht man plötzlich eben vor dem Hintergrund des Kahlschlags zu Heizungszwecken. Eine Literaturgeschichte der Brennstoffe, das ist dann eben zugleich auch eine Literaturgeschichte der Kälte. Und dieses Leiden an der Kälte, das können wir uns heute in unserem Wärmewohlstand ja kaum noch vorstellen. Es gab literarische Klimautopien, die so von mediterraner Wärme im Norden träumten oder eben gleich ganz Sibirien oder die Pole auftauen wollten. Das sind heute natürlich eher so Schreckensvisionen und deshalb weist eben Stefan explizit darauf hin, dass bis vor wenigen Jahrzehnten die Vorstellung dominierte, dass eben Kälte und nicht die Hitze der große Feind der Menschheit sei, also die Schrecken der opferreichen und mit natürlich vielen Krankheiten verbundenen harten Kältezeiten, die haben sich so dem historischen Gedächtnis eingeprägt. Und ja, das fand ich auch interessant, dass eben das so ein bisschen Kontrast ist zu unserem gegenwärtigen Hitzealarmismus natürlich. Also eine spannende Lektüre, die sich so einprägt bei der Lektüre dieses, finde ich, sehr interessanten Buches.
Und die einem wahrscheinlich ganz guten Stoff gibt, um überraschende Einwände bei der nächsten Heizungsdebatte im Freundeskreis zu machen. Wolfgang Schneider war das über Der Held und seine Heizung. Brennstoffe in der Literatur, ein Buch von Susanne Stefan, erschienen beim Verlag Mattes und Seitz. 460 Seiten hat es und es kostet 32 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Charlie Benz strauchelt in der Mitte des Lebens. Im Roman Mancherie und unsere demolierten Seelen. Heute Abend liest die Autorin Verena Rosbacher in Herbrechtingen. Die 43-jährige Benz führt ein spätpubertäres Leben auf Probe und lagert Probleme wie ihre Postangst mit einem Premium-Abo aus.
Ein Postengel bei Herbert Schabowski,
sagt Verena Rosbacher.
Das ist der Mann, der ihre Post öffnet und auch beantwortet und im Zweifelsfall auch mal auf ein Amt geht.
Doch als Kettenraucher Schabowski eine tödliche Diagnose erhält und Benz schwanger wird, entwickelt sich aus der Geschäftsbeziehung eine Solidargemeinschaft.
Familie ist das, was man sich aussucht. Ne? Das ist nicht zwangsläufig Vater, Mutter, Kind,
sagt Verena Rosbacher. Mancherie und unsere demolierten Seelen. Die Lesung mit Verena Rosbacher. Heute um 19 Uhr, Stadtbücherei Herbrechtingen. Kai besucht seinen geliebten Opa. Der ist mit 100 noch fit, wird in letzter Zeit aber vergesslicher. Nur die Kriegserinnerungen bleiben lebendig. In Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück, schildert Zoran Werinka einen berührenden Dialog zwischen den Generationen. Heute Abend liest der Autor in Köln.
Ich bin gekommen, um dich zurückzuholen. Opa kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. Junge, du bist so witzig. Ich gebe mir Mühe. Und wo bitte willst du mich zurückholen? Aus dem Krieg, Opa.
Kai wird zu Opas Gedächtnis, stellt begeistert heldenhafte Kriegstaten des alten Mannes nach. Doch bei der Reise in die Vergangenheit müssen die zwei lernen, manche Erinnerungen haben mit der Wahrheit nichts zu tun.
Seit diesem Tag sitzen Kai und Opa mit den anderen Gefangenen zusammen und warten, dass der Krieg ein Ende nimmt.
Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück. Die Lesung mit Zoran Werinka. Heute um 18 Uhr im Literaturhaus Köln. Wenn du einen Garten hast und eine Bibliothek, wird es dir an nichts fehlen. Das Literaturhaus Leipzig feiert am Freitag frei nach Ciceros Satz das alljährliche Sommerfest. Der hauseigene Garten wird zum literarischen Ort. Mit dabei ist Lola Randl. In ihrem Roman Der große Garten nimmt die Autorin die wenig reflektierte Liebe der Stadtmenschen zum Landleben unter die Lupe.
Meine Mutter schüttelt den Kopf über mein Vorhaben, ein Gartenbuch zu schreiben. Besser als jeder andere weiß sie, dass ich viel zu wenig Geduld für den Garten habe. Ich habe ihr gesagt, mein Analytiker hätte gesagt, dass ich das tun soll.
aber ich bin unsicher, ob sie es glaubt. Die flämische Dichterin und Illustratorin Lies van Gasse lässt im Lyrikband Bestjes ein Universum der Insekten entstehen. Und Gärtner und Schriftsteller Gerbrand Bakker fordert in seinem Buch »Echte Bäume weinen nicht«, die Natur doch endlich Natur sein zu lassen. Die Welt ein Garten. Das Sommerfest beginnt um 19.30 Uhr, Literaturhaus Leipzig.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Seit heute wird in Klagenfurt am Wörthersee wieder um die Wette gelesen. Am Ende, also am Sonntag, gibt es dann den Ingeborg-Bachmann-Preis. Und dazwischen da treten 12 Autorinnen und Autoren an. Juroren zanken sich medienwirksam und es ist hoffentlich auch genug Zeit zum Baden. Denn auch darum geht es beim schönsten Literaturbetriebsausflug. Miriam C. aus der Lesart-Redaktion ist in Klagenfurt und ich bin schon echt gespannt. Hast du schon was Schönes, Kurioses erlebt, Miriam?
Ja, ich finde tatsächlich immer kurios, wie so an verschiedenen Orten in dieser ganzen Stadt in Klagenfurt sich so Spuren des Wettbewerbs im Stadtbild finden. Es stehen zum Beispiel immer überall mal so Liegestühle mit Zitaten von Ingeborg Bachmann rum in der Sonne. Also nicht nur hier im ORF-Theater, wo das Publikum sitzt und den Lesungen zuhört. Und tatsächlich war ja auch in der Eröffnungsrede gestern Abend von der ukrainischen Autorin Tanja Maljatschuk ein Zitat von Ingeborg Bachmann gleich im Titel dieser Rede: Hier ist immer Gewalt, hier ist immer Krieg.
Du hast es jetzt schon gesagt, gestern Abend, da wird ja immer traditionell am Mittwochabend mit dieser Klagenfurter Rede zur Literatur eröffnet. Worum ging es denn bei Tanja Maljatschuk?
Also das war wirklich eine eindrückliche Rede dieses Mal. Es ging eigentlich um ihre Hilflosigkeit angesichts des Krieges in der Ukraine. Sie sprach davon, eigentlich gar nicht länger Autorin zu sein, nicht länger schreiben zu können. Maljatschuk ist ja in der Ukraine geboren. Sie lebt seit 2011 in Österreich, in Wien. Und sie sagt, sie hat wirklich ihren Roman abgebrochen, als Russland eben in ihr Heimatland einmarschiert ist. Es hätte in dem Roman um den Holocaust in der Ukraine gehen sollen. Aber selbst bei solchen Themen, sagt sie, hat sie das Vertrauen in die Sprache verloren, das Vertrauen eben in eine Sprache, das sowohl Gedichte als auch Kriegsbefehle hervorbringen kann. Und angesichts solcher Verbrechen sei es ihr einfach zu wenig, eine Autorin zu sein.
Verstehen Sie mich und meine Verbitterung nicht falsch. Ich verdanke alles in meinem Leben der Literatur, die ich mir als Blüte am Ast eines Baums vorstelle. Einerseits ermöglicht sie die Fortpflanzung der Ideen und doch fällt sie bei einem Unwetter als erste ab.
Tanja Maljatschuk war das in ihrer Klagenfurter Rede zur Literatur sehr bewegt und offenbar auch bewegend, was sie da gesprochen hat. Jetzt ist es heute losgegangen mit den Lesungen. Der erste Teilnehmer hat gerade gelesen, Jérôme C. Robinet. Wir können uns mal kurz einen Ausschnitt anhören.
An dem Tag, an dem Angèle und ich beschlossen, ein Kind zu machen, hat sich die Frage gar nicht erst gestellt. Angèle war unfruchtbar. Ich war es, der schwanger werden würde. Mann wird schwanger, der erste schwangere Mann. Ich war schwanger. Okay, es ist gesagt, es ist raus. Ein Skandalon. Als die Zeitschrift The Scientist das erste Foto von mir mit dickem Bauch veröffentlichte, ließen uns die Medien keine Ruhe mehr.
Ein kleiner Ausschnitt war das von Jérôme C. Robinet, der heute den Anfang gemacht hat. Das ist ja nicht so die allerbeliebteste Startposition, den ersten Platz einzunehmen. Miriam, wie war denn so dieser Anfang? Das klang ja erstmal ganz lustig.
Ja, absolut. Das war gleich zu Anfang ein starkes Thema und auch ein starker Vortrag. Ich habe wirklich nochmal gedacht, es macht einfach einen Unterschied, dass hier bei diesem Wettbewerb die AutorInnen als Körper anwesend sind, also richtig präsent im Raum und ihre eigenen Texte vortragen. Jérôme Robinet hat gelesen aus einem Text, der bestimmt auch seine eigenen Erfahrungen teils beinhaltet. Der Autor hat früher als Frau gelebt, heute als Mann, und in dem Text Sonne in Scherben, da geht es eben auch um einen Erzähler, Keiler, ein Transmann, der sich auf eine Suche begibt, auch sprachlich eine Suche nach Identität, und der sich so zerrissen zeigt zwischen dem Verlust seines Vaters, Verlust seines Bruders und andererseits eben wie die Stelle, die wir gerade gehört haben, der Geburt seines eigenen Kindes, das er eben als Transmann austrägt. Es war tatsächlich ein sehr sprachspielerischer Text. Also es wurde auch gelacht im Publikum. Der Autor hat sogar manche Passagen gesungen. Also wirklich, was den Vortrag betrifft, hat Robinet hier gleich alle Register gezogen.
Am Anfang. Vielleicht dreht er ja die Startposition, die schlechte, mal um und es kommt am Ende was Gutes dabei raus. Aber Sie haben es ja schon gesagt, du hast es schon gesagt, die Autoren sind jetzt endlich wieder da. Man kann die quasi erleben. Das war ja letztes Jahr nicht so. Da haben die im Garten gelesen und die Juroren saßen im Studio und haben da diskutiert. Ist noch irgendwas anders als sonst oder ist es jetzt quasi wieder wie früher?
Genau, es ist alles wieder enger zusammen, also räumlich. Man schaut sich also direkt in die Augen. Die AutorInnen und die Jury sitzen also face to face. Tatsächlich auch ist das Abstimmungsverfahren ganz am Ende. Also am Sonntag hat man sich bemüht, glaube ich, noch ein bisschen transparenter zu machen. Also dieses Jahr vergeben alle Mitglieder der Jury Punkte von 1 bis 5 an die AutorInnen, die gelesen haben. Also am Sonntag dann erst. Und dann erfährt man also dieses Jahr wirklich, welcher Juror, welche Jurorin hat welchem Autor, welcher Autorin, wie viele Punkte gegeben, dann werden sie live auf der Bühne addiert. Also ich glaube, man bemüht sich immer mehr noch von diesem Wettbewerb, der ja sowieso schon transparent ist, von der Hinterbühne jetzt auf die Vorderbühne sozusagen zu bringen und den ganzen Prozess dieser Preisfindung, Entscheidungsfindung noch transparenter zu machen.
Sind denn bei den Juroren eigentlich auch Neuzugänge dabei?
Tatsächlich 2 neue Gesichter, Mito Sanyal und Thomas Stressle, beides Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftlerin, die ich als sehr differenziert im Kopf habe, sind ja beides auch Medienprofis, schon viel im Fernsehen auch gewesen. Ich bin gespannt, wie die jetzt gerade sind, sie ja am Diskutieren, wie die sich da in diese Jury einfügen.
Jetzt wird ja bei Klagenfurt auch immer so ein bisschen gelacht und gelästert, dass das so ein toller Betriebsausflug ist, wo eigentlich das Rahmenprogramm wichtiger ist als die eigentliche Veranstaltung. Hast du da auch noch was im Blick, worauf du dich besonders freust?
Also ich werde auf jeden Fall auch mal in den See springen. Aber ich bin auch auf ein paar AutorInnen wirklich gespannt. Also es gibt dann ja auch schon Gemunkel, wen man als besonders preisverdächtig im Blick hat. Das ist natürlich auch immer ganz interessant. Und heute Vormittag liest auch zum Beispiel noch Valeria Gordejew, also eine Autorin, die noch total unbekannt ist, aber die wird hier schon mit Spannung erwartet. Und da werde ich auf jeden Fall auch ganz genau hinschauen. Da freut man sich ja auch immer, wenn aus Klagenfurt so eine richtige Entdeckung kommt. Jemand, von dem man noch nie was gehört hat und der jetzt absolut im Rampenlicht steht. Vielleicht ja Sie.
Ja, da können wir ja morgen gleich drüber sprechen, wie es dann war, denn wir hören uns ja morgen nochmal, da gab es ja dann schon mehr Texte und Diskussionen und du bist hoffentlich auch schon einmal in den See gehüpft. Danke, Miriam C.